Der Titel ist Neues Leben. Neues Leben. Für einige Menschen sind die wichtigsten Ziele im Leben die Dinge dieses Lebens, ihre Erfüllung und ihre Absicherung, ihre Gewinne und die Zufriedenheit. Oft lassen wir dies zu, ohne es zu merken. Aber das ist äußerst gefährlich. Was genau sind Gottes wichtigste Ziele für sein Volk? Wie viele sollten wir von diesem Leben erwarten? Wenn im Leben eines Menschen Prüfungen, Tests und Probleme auftauchen, neigt der Mensch oft dazu, oder sogar sofort dazu, zu denken, dass die Dinge irgendwie schiefgelaufen sind, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Wenn wir nicht den erhofften und den gewünschten Zustand des Friedens, der Sicherheit, des Glücks, der Anerkennung oder der Sicherheit haben, neigen wir dazu zu denken, dass die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten sind, dass etwas schiefgelaufen ist und dass nichts richtig ist. Vielleicht fangen wir an zu zweifeln. Wir fangen an, Gottes Verheißungen, sein Wort und seine Liebe und die Fürsorge anzuzweifeln. Und immer wenn die Prüfungen wirklich eng oder sogar brenzlig werden, fangen manche an, sich zu fragen, ist Gott wirklich um sie und mich besorgt? Kümmert es ihn oder ist er weit weg und unbeteiligt an meinen oder an unseren Problemen? Liebe Geschwister, falls Gott den Christen ein segenreiches Leben ermöglichen wollte, dann hat er sein Volk durch die Jahrhunderte der Geschichte hindurch im Stich gelassen. Aus den Schriften der Bibel, insbesondere im 11. Kapitel des Hebräerbriefs, geht hervor, dass Gottes Volk immer wieder Prüfungen und Anfechtungen erlitten hat. Einige entkamen durch ihren Glauben, dem Tod durch das Schwert. Einige wurden wieder stark, nachdem sie schwach und krank gewesen sind. Wieder andere erhielten große Macht im Kampf. Sie brachten ganze Heere dazu, sich umzukehren und zu fliehen. Einige Frauen haben durch ihren Glauben ihre Nächsten vom Tod befreit. Andere aber haben Gott vertraut und wurden erschlagen. Sie zogen es vor, zu sterben, anstatt sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Im Vertrauen darauf, dass sie danach ein besseres Leben auferstehen würden. Einige wurden verspottet und erhielten Schläge mit der Peitsche. Andere wurden ins Gefängnis gesteckt. Einige starben durch Steinigungen, andere durch Zersägen. Andere wurde die Freiheit versprochen, wenn sie ihrem Glauben die Treue brechen würden. Und dann wurden sie mit dem Schwert getötet. Einige zogen in Schaf- und Ziegenfällen umher, zogen durch Wüsten und Berge und versteckten sich in Höhlen und in Spalten. Sie waren hungrig und krank und wurden schlecht behandelt. Schauen wir uns Hebräer 11, die Verse 34 bis 38 an. Hebräer 11, Vers 34. Überwiegend lese ich aus der Luther 2009. Die Kraft des Feuers ausgelöscht, sind die Schärfe des Schwertes entkommen, sind kräftig geworden aus Schwachheit, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durchs Schwert getötet. Sie sind in Schafspelzen, Ziegenfällen umhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Sie, derer die Welt nicht wert war, sind in den Wüsten, auf den Bergen, in den Höhlen und Löchern der Erde umhergeirrt. Der Apostel Paulus wurde gesteinigt. Er erlitt Schiffbruch und wurde eingesperrt. Können wir uns sein Befinden vorstellen? Seine möglichen Momente der Depression, der Einsamkeit und der Entmutigung? Ein Mensch, der gefesselt und eingesperrt ist, hat keine Sicherheit, hat kein Glück, keinen Frieden in dieser Welt. Gott ließ es zu, dass Paulus persönliche Prüfungen, Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten erlebte. Ebenso wie er es bei Ihnen und auch bei mir tut. Paulus war nicht immer gesegnet, dass er ein warmes Zuhause, eine komfortable Umgebung und eine liebevolle Familie hatte, mit denen er das alles teilen konnte. Er hat Gottes Liebe zu ihm nicht an dem Wohlstand gemessen, den er genossen hat. Gehen wir zu Philipper 4 und lesen wir Vers 11. Philipper 4, Vers 11. Ich sage das nicht, weil ich Mangel hatte, denn ich habe gelernt, genügsam zu sein, worin ich bin. Dennoch war Paulus ein Apostel Gottes. Er war mit Gott verbunden, selbst im Gefängnis. Im Laufe der Geschichte hat sich das Volk Gottes auf das Reich Gottes gefreut, wo es Segen und Lohn erhält und nicht auf dieses vergängliche physische Leben. Doch warum ist das so? Die Antwort ist einfach. In der ganzen Geschichte seines Umgangs mit der Menschheit war Gottes Ziel, mit seinem Volk niemals in erster Linie die Belohnung, die Sicherheit, der Reichtum, die Zufriedenheit, die Langlebigkeit und das Glück dieses physischen Lebens. Er will mehr, viel mehr für uns als die vorübergehenden Glücksmomente. Damit will ich nicht sagen, dass Gott sein Volk nicht segnet. Gott möchte uns in diesem physischen Leben segnen. Wenn die Umstände stimmen und wenn Sicherheit, Frieden und Ruhe und auch der Segen dem großen Ganzen dienen, das Gott in uns und durch uns bewirken will, dann wird Gott uns segnen. Und zwar reichlich, wie wir es lesen können in Malachi 3, Vers 10. Welches jetzt wir nicht aufschlagen, können Sie später aufschlagen. Malachi 3, Vers 10. Es hat in der vergangenen Zeit Zeiten gegeben, in denen Christen Frieden und Ruhe genossen haben. Die meisten von uns in der Gotteskirche sind heute relativ gesehen gesegnet worden. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass Gott viel mehr daran interessiert ist, was in unserem Leben, in der Welt von morgen geschaffen wird, als an unserer persönlichen Befriedigung von Tag zu Tag. Diese Lektion müssen wir jetzt lernen. Und wir müssen sie intensiv und gründlich verstehen. Warum sollen wir denn ausharren? In 1. Korinther 15, Vers 13 erklärte der Apostel Paulus. 1. Korinther 15, Vers 13. Gibt es aber keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. In der anderen Bibel heißt es, wenn es aber keine Auferstehung gibt, das heißt, wenn es keine Welt von morgen gibt, wenn es kein tausendjähriges Herrschaft Christi in der Zukunft gibt und ewiges Leben, eine Ewigkeit des Bauens, der Sicherheit, des Glücks, der Ruhe, der Zufriedenheit, dann ist euer Glauben vergeblich. Wenn das nicht kommt, dann sind wir alle einfach nur dumm, weil wir das glauben. Und wenn es keine Welt von morgen gibt, können wir genauso gut alles aus diesem Leben machen, ohne Leiden und Prüfungen zu ertragen. Wenn wir keine Zukunft haben, für die es sich lohnt, in diesem Leben Opfer zu bringen, dann sind wir dumm. Wenn wir nicht essen, trinken und fröhlich sind. Aber es gibt eine solche Zukunft für das Volk Gottes. Es gibt eine Zukunft für die Toten und für diejenigen, die alles in diesem Leben aufgeben. Christus ist von den Toten auferstanden. Das können wir deutlich im 1. Korinther 15 mit Versen 20 und 21 lesen. Angefangen mit Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind. Wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Tragischerweise haben einige begonnen, ihr Vertrauen in die Dinge dieser Welt zu setzen, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Sie denken, ich habe hier meine kleine Zuflucht, die mir Sicherheit gibt, wenn ich in Schwierigkeiten gerate. Und dieser Notgroschen wird mich beschützen und sie beginnen, auf ihren Besitz zu vertrauen, der ihnen Sicherheit gibt. Aber Gott sagt, dass der Tag kommen wird, an dem die Menschen in Felsspalten und Steinklüfte fliehen und ihr Gold und Silber den Maulwürfen und Fledermäusen zuwerfen werden. Schauen wir uns an, ob es stimmt, ob es wirklich so ist. Jesaja 2, die Verse 19 und 20. Jesaja 2, angefangen mit Vers 19. Da wird man sich in Felshöhlen und in Erdlöchern verkriechen vor der Furcht des Herrn und vor seinen herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird jeder sein Silber, seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hat machen lassen, um sie anzubeten, in die Löcher der Maulwürfe und der Fledermäuse wegwerfen. Schauen wir auch in Hesekiel 7 und Vers 19 an. Hesekiel 7, Vers 19. Sie werden ihr Silber auf die Straßen hinauswerfen und ihr Gold wie Unrat achten, denn ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten am Tag des Zorns des Herrn. Und sie werden weder ihren Seele daran sättigen, noch ihren Bauch davon füllen. Denn es ist ihnen ein Anlass für ihre Sünde geworden. Gehen wir zu Zephania 1 und lesen wir Vers 18. Zephania 1, Vers 18. Auch ihr Silber und ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Eifers verzehrt werden. Denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allem, die im Land wohnen. Und auch Offenbarung 6, Vers 15. Offenbarung 6, Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen, die Reichen, die Hauptleute, die Mächtigen und alle Diener und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Wie auch immer unsere Situation sein mag, wie unsicher oder unglücklich wir uns im Moment auch fühlen mögen, ich denke, dass es von Zeit zu Zeit eine Menge Unsicherheit in unserem Leben geben kann. Eine Menge unglücklich sein. Die Leute in Hebräer 11 waren auch nicht immer glücklich, wenn sie geschlagen, erhängt, verbrannt oder zersägt wurden. Unabhängig von ihrem Zustand, ihrer Situation, ihren Prüfungen, halten wir durch. Geben wir das nicht auf, was wir bisher geschafft haben? Werden wir nicht verbittert oder entmutigt? Wir sind dazu berufen, Schwierigkeiten zu ertragen. Gehen wir zu 2. Timotheus. 2. Timotheus 2 und lesen wir Vers 3. 2. Timotheus 2, Vers 3. Du nun ertrage alles Leid als ein guter Soldat Jesu Christi. Nehmen wir also unser Kreuz auf uns, welches Kreuz auch immer jeder von uns zu tragen hat. Und folgen wir Christus, der uns das Beispiel gegeben hat. Der Glaube ist der Schlüssel. Auch wenn es viele Dinge gibt, die wir nicht kennen, viele beunruhigende und erschütternde Situationen, die uns das Leben schwer machen, auch wenn es viele Dinge gibt, über die wir uns wundern, denken wir daran, dass das christliche Leben ein Werk des Glaubens ist. Wir handeln im Glauben. Und der Glaube sollte für uns sehr real sein. Es ist keine verschwommene, keine verwaschene Sache. Der Glaube ist eine lebenswichtige Kraft in unserem Leben. Eine Kraft, die Haltung ändert, Umstände verändern und Berge versetzen kann. Schauen wir uns dies an in Matthäus 17, Vers 20. Matthäus 17, Vers 20. Jesus sagte zu ihnen, wegen eures Unglaubens, denn wahrlich ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein. Haben wir das Gefühl, dass wir viel für Gottes Werk aufgegeben haben? Träumen wir manchmal von all dem Reichtum, dem Ansehen, der Vergnügen oder der finanziellen Macht, die wir vielleicht erworben hätten, wenn wir nicht in Gottes Gemeinde berufen worden wären? Wer weiß, vielleicht hätten wir ein Geschäft, das inzwischen zu einem millionenschweren Unternehmen herangewachsen ist. Vielleicht Aktien, vielleicht hätten wir Aktien gekauft, die in die Decke geschossen sind. Möglicherweise wären diese Menschen in den Augen dieser Welt, in der heutigen Welt, erfolgreich gewesen. Aber Moment mal, welche Einstellung sollten wir zu solchen Dingen haben? Der Apostel Paulus hat es gut ausgedrückt. Gehen wir zu Philipper 3 und lesen wir Vers 8. Philipper 3 und lesen wir Vers 8. Diesmal aus der Neue Genfer. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich in allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinem Auge nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ist das unsere Einstellung? Oder sind wir zu sehr um unser physisches Leben, unseren Arbeitsplatz, unsere Zukunft, die Sicherheit unserer Familie besorgt? Was hat Jesus über diejenigen gesagt, die sich über solche Dinge Sorgen machen? Matthäus 6, und lesen wir die Verse 30 bis 34. Matthäus 6, angefangen mit Vers 30. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht umso mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach diesem allen trachten Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Vers 34, darum sorgt euch nicht um den nächsten Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Mühe hat. Und als Petrus zu ihm sagte, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Haben wir dies auch schon gedacht oder sogar ausgesprochen? Welche Antwort gab Jesus? Schauen wir uns dies an in Lukas 18, Vers 28. Lukas 18, angefangen mit Vers 28 bis zu Vers 30. Da sagte Petrus, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Er aber sagt zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht ein Vielfaches bekommt, schon in dieser Zeit und dann in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Schauen wir uns auch andere Beispiele im Alten Testament an. Waren sie dumm? Waren sie Narren? War Hesekiel ein Narr, als er auf der Seite lag und seine kleine Mahlzeit über einem Misthaufen zubereitete? Woche für Woche und Monat für Monat. War er ein Narr, als er auf einem Ziegelstein auf dem Boden herumkratzte und eine Belagerung Jerusalems als Zeugnis für das Volk darstellte? War Hosea ein Narr, als Gott ihm befahl, ein Hurenweib zu heiraten und mit ihr Kinder zu zeugen? War Jesaja ein Narr, als er nackt durch die Straßen Israels, um die Lehre zu erteilen? War Mose ein Narr, als er alles aufgab, obwohl er es als Sohn der Tochter des Pharaos, als Erbe des ägyptischen Königstums, der aller Reichtümer und Besitztümer Ägyptens erben sollte? War er wahnsinnig, als er Gott in der Wüste diente, selbst von den Israeliten verachtet und geschmäht? Wie steht es mit Jeremia? War er ein Narr, als er seinen Großteil seines Lebens als Verfolgter verbrachte, von den Obern Judas als Verräter gebrandmarkt und in eine Zisterne mit Schlamm eingesperrt wurde? Waren alle anderen Propheten Narren? Waren Elia oder Elisa Narren? War Jesus Christus ein Narr? Nein, sie waren keine Narren, obwohl sie von der heutigen Welt sicherlich als Narren bezeichnet worden wären. Der Apostel Paulus war auch kein Narr. Dennoch schrieb er an die Korinther, deren Auge zu sehr auf materielle Belohnung und Vergnügen gerichtet war. Schauen wir uns dies an in 1. Korinther 4 und lesen wir angefangen mit Vers 8 bis Vers 13. 1. Korinther 4, angefangen mit Vers 8. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns, und dass ihr doch herrscht, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir aber, dass Gott uns Apostel als die allergeringsten hingestellt hat, wie dem Tod geweiht, denn wir sind für die Welt, die Engel und die Menschen ein Schauspiel geworden. Wir sind Narren, Vers 10, um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nackt und werden geschlagen und haben keine feste Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Beschimpft man uns, dann segnen wir. Verfolgt man uns, dann erdulden wir es. Verleugnet man uns, dann antworten wir freundlich. Wiederkehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum für alle bis jetzt. Was ist mit Ihnen? Was ist mit mir? Sind wir bereit, um Christi willen Narren zu sein? Oder ist es unser wichtigster Wunsch, von den Menschen bewundert, beklatscht, respektiert und geachtet zu werden? Jesus suchte nicht nach Lob, nicht nach Ehre oder Bewunderung von Menschen. Wir sollten dankbar sein, dass Gott sein Werk im Augenblick segnet, gedeihen und beschützen lässt und dass er seine Diener mit den Werkzeugen für die Arbeit gesegnet hat, dass wir vielleicht eine Zeit lang eine Phase des Friedens und des Wohlstands für uns haben und dass wir im Augenblick nicht hungern und dürsten und in Lumpen und Fetzen gekleidet sein müssen, um Gottes Werk zu tun. Aber niemand sollte sein Herz an physische Belohnungen in diesem gegenwärtigen, vorübergehenden Leben hängen, an Status, an Prestige, neue Häuser, neues Auto, Geld und all dem drumherum, des Wohlstands. Unser Leben sollte ein lebendiges Opfer für Gottes Werk sein, demütig danach streben, Gott von ganzem Herzen zu dienen, unabhängig von den Umständen oder der Meinung der Menschen. Jetzt ist die Frage, ist es das wirklich alles wert? Ist es das ewige Leben und das Reich Gottes wert, jetzt dafür zu opfern? Ist es wirklich alle die Mühe, die Anstrengung, den Kampf, die Selbstbeherrschung und die Ablehnung des Fleisches wert? Der Apostel Paulus war der Meinung, dass es sich lohnt. Er behauptete in Römer 8, Vers 17, schlagen wir auf Römer 8 und lesen wir Vers 17. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Dann fügte er aber noch jenes hinzu, Vers 18 und 19. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wie wird diese Herrlichkeit, diese Pracht wirklich aussehen? Wie groß wird sie sein, dass sie unsere gegenwärtige Leiden zu unserer unbedeutenden Nebensachen verblassen lässt? Paulus dachte an unsere zukünftige, verherrlichten Zustand, als er erklärte in 2. Korinther 4, in den Versen 16 und 17. Darum werden wir nicht müde, sondern, wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn die vorübergehende Leidigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns. In der Offenbarung wird uns ein Blick auf diese gewaltige Herrlichkeit gewährt. Dem Apostel Johannes wurde in einer Vision gezeigt, was die Heiligen in der Welt von morgen tun werden. Wir haben es zwar schon am letzten großen Tag gehört, aber vielleicht ist es in Vergessenheit geraten. So lesen wir dies alles noch einmal. Offenbarung 20, die Verse 4 bis 6. Offenbarung 20, angefangen mit Vers 4. Dann sah ich Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes, und die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten und das Mahlzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Gesegnet und heilig ist derjenige, der an der ersten Auferstehung der Toten teilhaben darf. Für diese Person wird es keine Todesstrafe mehr geben. Es wird kein hohes Alter mehr geben, für das man sorgen muss. Es wird einfach keine Bedürfnisse mehr geben, die das menschliche Leben mit sich bringt. Denn diese Person wird die Kraft haben und das Leben in sich selbst tragen. Wenn Gott uns also in diesem Leben auffordert, für das Zeugnis von Christus enthauptet zu werden, dann ist es das wert. In der Offenbarung im 2. Kapitel erfahren wir mehr über den zukünftigen Lohn. Schauen wir uns dies an in Offenbarung 2, die Verse 26 bis 28. Offenbarung 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke hält bis ans Ende, dem werde ich Macht geben über die Nationen. Er soll sie weiden mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße, werden sie zerbrochen, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Es ist, als ob Gott herabschaut und sagt, seht her, ich werde bald über die Welt herrschen, und ich brauche Könige und Priester, Statthalter und Herrscher, weil ich eine schöne Welt schaffen will, eine Welt des Friedens, der Ordnung und der Sicherheit, eine Welt des Glücks und der wahren Freiheit im Recht, werde ich den Königen, Priestern und Regierenden, die ich auserwähle, Macht und Stärke und Amt und Ehre und Autorität geben. Ich werde ihnen alle Dinge geben, damit eine Welt des Friedens, der Harmonie und der Ruhe geschaffen werden kann. Ich werde ihnen echte Kraft geben, auch einen eisernen Stab, um rebellische Nationen zu zerschlagen, wenn es nötig ist. Weiter sagt uns Gott: Willst du einer von ihnen sein? Willst du einer meiner Herrscher und Könige, Priester und Statthalter sein, wenn ich dich ausbilde und vorbereite? Wenn ich euch ausbilde und euch qualifiziere, damit ich euch schließlich Kraft, Ehre und Herrlichkeit geben kann, seid ihr dann bereit, den ganzen Weg zu gehen, jetzt eine Zeit lang zu opfern, zu leiden und euch selbst zu verleugnen, damit ihr dann wirklich Macht und Ehre und Herrlichkeit haben könnt? Als wir getauft wurden, sagten wir in der Tat: Ja, Herr, ich will. Und dann begann das strenge Ausbildungsjahr, oder besser die Jahre. Gott begann uns durch Prüfungen, durch Tests, durch Umstände, Herausforderungen und Erfahrungen zu schicken. Und warum? Ja, damit wir später, wenn wir über andere Menschen herrschen, wenn wir einen König und ein Priester werden, verstehen können, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, wenn sie geprüft werden, denn wir haben das alles selbst erlebt. Das ist der Grund, warum Gott uns diese Ausbildung zuteilwerden lässt. Es gibt keinen anderen Menschen auf dieser Erde, die genau solche Prüfungen durchmachen, wie es die wahren Christen tun. Asaf wusste, dass dies eine Tatsache war. Und es fiel ihm zunächst schwer, dies zu verstehen. Schauen wir uns dies an in 1. Psalm 73 und lesen wir Vers 2. Psalm 73, Vers 2. Ich aber wäre fast gestrauchelt, und meine Füße, meinen Tritt, wären beinahe abgeglitten. Lesen wir weiter, auch Vers 3. Denn ich ärgerte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Mit großem Erstaunen betrachtete Asaf den Wohlstand der Gottlosen. Dann verglich er sein eigenes Leben mit dem Gottlosen und dachte einen Moment lang nach. Schauen wir uns dies an im selben Kapitel und lesen die Verse 13 bis 17. Soll es denn umsonst sein, dass mein Herz unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche? Und ich bin täglich geplagt und meine Strafe ist alle Morgen da. Ich hätte auch fast so geredet wie sie, aber sie, damit hätte ich all deine Kinder verleugnet, die je gewesen sind. Ich dachte darüber nach, damit ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwierig. Bis ich ins Heiligtum Gottes ging und ihr Ende bemerkte. Wir sind in einem intensiven Ausbildungsprogramm. Unser Durchhaltevermögen, unsere Geduld und unsere Einstellung werden auf die Probe gestellt und manchmal bis an die Grenzen strapaziert. Wir sind herausgefordert und geprüft worden. Und unser Geist hat die ganze Bandbreite an Gedanken, Befürchtungen und Sorgen durchlaufen. Aber wissen Sie was? Das ist gut so. Es mag sich nicht gut anfühlen. Es mag nicht gut erscheinen. Es mag beunruhigend und auch verstörend sein. Aber es ist gut. Gut tut all das, um zu sehen, wie wir reagieren werden. Um zu sehen, was in uns steckt. Um festzustellen, ob wir widerstandsfähig sind. Er bereitet uns in einer einzigartigen Weise darauf vor, mit allen realen, menschlichen Problemen der Welt von morgen umzugehen. Was für einen Fehler machen wir, wenn wir die einzigartigen Umstände unseres Lebens nur auf dieses Leben beziehen? Was für einen Fehler machen wir, wenn wir uns sagen: Ich bin nicht glücklich, ich möchte so leben wie meine Nachbarn oder Geschäftspartner. Ich erhalte nicht den Frieden, die Zufriedenheit und die Ruhe, die ich gerne hätte. Ich behaupte, dass man diese Dinge ohnehin selten bekommt, weder innerhalb noch außerhalb der Kirche Gottes. In der Kirche Gottes bekommen wir sie vielleicht etwas seltener. Aber was für ein fantastisches Bewusstsein, Wissen und Verständnis entwickeln wir, wenn wir uns selbst tragen. Danke Gott, dass mein Verstand, meine Geduld, meine Gedankengänge und mein ganzes Wesen geprüft wurden. Danke Gott für meine Prüfung, meine Tests, meine Erfahrungen. Danke Gott, dass mein Charakter geläutert, gereinigt, verfeinert wird wie Gold und Silber. Danke Gott, dass ich den Zweck für meine manchmal nervenaufreibenden, überwältigten, erschütternden Prüfungen und Tests erkennen kann. Denn diese Dinge bereiten mich auf eine herrliche, überwältigende Belohnung im Reich Gottes für immer und ewig vor. Mir wurde in den ersten Lehrjahren immer gesagt, es sind keine Herrenjahre. In der Bibel schreibt man sagt, dass die Zeit der beruflichen Ausbildung damit verbunden sein kann, unangenehme oder niedrige oder niedere Arbeiten auszufüllen oder schlechte Arbeitsbedingungen hinzunehmen. Oder auch der Spruch, man ist noch grün hinter den Ohren, noch zu jung und unerfahren. Eine Lehre, die ich aus dieser Erfahrung ziehen kann, ist, dass Gott in der Welt von morgen keine grün hinter den Ohren Unausgebildete als König und Priester haben wird. Er wird in der morgigen Welt Führer haben, die durch das Menschensein gelernt haben. Warum? Weil sie mehr als 1000 Jahre lang mit dem Menschen zu tun haben werden. Gottes Herrscher, Könige und Priester waren Menschen, die die Ausbildung und die Erfahrung des Menschenseins durchlaufen haben, die durch einzigartige Prüfungen gegangen sind. Prüfungen, mit denen sie schwer zu ringen hatten. Situationen, die mit Traurigkeit, Opfern, mit Unbekannten, mit Entmutigung und Unsicherheit verbunden wird. Weil wir Menschen waren, jetzt sind wir noch Menschen, die Menschen kennen, die Menschen verstehen können, die, wenn sie die Macht und die Autorität erhalten, die Gott verspricht, perfekt für die Aufgaben qualifiziert sind, die ihnen in der Welt von morgen übertragen werden. Sie werden in der Lage sein, menschliche Emotionen und menschliche Situationen auf eine Weise zu verstehen, wie es Menschen, die nicht berufen sind und nicht den Geist Gottes empfangen haben, niemals tun könnten. Folgen wir Christus noch oder gehen wir einen anderen Weg? Jesus forderte seine Jünger auf, die Kosten zu bedenken. Lesen wir diesen Lukas 14, Vers 28. Lukas 14, Vers 28. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sich nicht zuvor hinsetzt und die Kosten überschlägt, ob er genug Geld hat, um es auszuführen? Er sagte, folgt mir nach. Als wir getauft wurden, wurde uns gesagt, wir sollten die Kosten überschlagen. Wir waren entschlossen, Christus nachzufolgen. Und wir wurden getauft. Aber ist unser Herz immer noch zu 100% dem Werk Gottes, der Nachfolge Christi gewidmet, trotz aller Prüfungen, trotz allen Tests, die wir durchstehen mussten? In Philipper 2, Vers 5 lesen wir, Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Was für eine Gesinnung, welche Gedanken, welche Einstellung hatte Christus? Beachten wir auch die Verse 6 bis 8. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtgestalt annahm, dem Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Menschen erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Haben wir dieses Beispiel gesehen? Es ist offensichtlich, dass Jesus nicht die Erfüllung seines physischen Lebens als Ziel anstrebte. Er versuchte auch nicht, sich gegen die Zukunft abzusichern. Er wusste, dass er für ein viel größeres Ziel auf dieser Erde war. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es ist nicht falsch, die Segnungen dieses Lebens zu erfahren, die Gott bereitstellt. Es ist nicht falsch, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, Ruhe zu haben und andere Segnungen zu haben. Es ist nicht falsch, Sicherheit zu haben, wenn man es richtig einsetzt. Jesus hatte ein gewisses Maß an guten Dingen. Er hatte gute Kleidung, er aß gutes Essen und er trank auch guten Wein. Aber der Schwerpunkt seines Denkens und des Lebens lag nicht auf der Erde oder auf den Annehmlichkeiten dieses physischen Lebens. Jesus wusste genau wie wir, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er wusste, wie es ist, schwach zu sein, aber ja auch nicht in der Lage, das Kreuz den ganzen Weg zu tragen. Jesus wusste auch, wie es ist, müde, hungrig, aufgeregt und traurig zu sein, Schmerzen zu haben, gehasst zu werden. Es ging für uns durch Verfolgung und den Schmerz des Kreuzes. Was wird der Lohn für Jesus sein? Lesen wir Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Weil Jesus für uns den Tod erlitten hat, ist er jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Gehen wir zu Hebräer 2 und lesen wir Vers 9. Hebräer 2, Vers 9. Denn aber, der eine kleine Zeit ein niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Bald wird Jesus als König der Könige und Herr der Herren auf diese Erde zurückkehren und über alle Völker herrschen. Das lesen wir in Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Offenbarung 19, angefangen mit Vers 11. Dann sah ich den Himmel geöffnet, und sieh, ein weißes Pferd, der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtete und kämpfte mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Kopf sind viele Diademe, und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer er selbst. Er war mit einem Gewand bekleidet, das mit Blut getränkt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Ihm folgte die Heere im Himmel auf weißen Pferden, bekleidet mit weißen und reinem Leinen. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, um damit die Völker zu schlagen. Und er wird sie mit eisernem Stab weiten. Er tritt die Kelter des Weines, des grimmigen Zorn Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Als Jesus vor ca. 1900 Jahren auf diese Erde wandelte, wurde er genauso versucht wie wir auch. Deshalb ist er auch jetzt in der Lage, uns zu helfen, wenn wir mit einer bestimmten Prüfung zu kämpfen haben. Er wird uns beistehen, er wird uns trösten, er wird uns ermutigen und stärken. Schauen wir uns dies an, Hebräer 2, Vers 18. Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Er wird beim Vater für uns Fürsprache einlegen und sagen: Vater, ich weiß, wie es ist. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe es durchgemacht. Ich habe mit denselben Problemen gerungen. Vater, vergib ihnen und habe Geduld mit ihnen und sie werden es schaffen. Lassen wir den Tatsachen ins Auge blicken. Es ist wirklich absurd, ein Christ zu sein. Für manche Menschen ist es das natürlich, aber für uns ist es das nicht. Wir haben die Wahrheit. Das ist sie. Es gibt nicht anderes. Geben wir sie nicht auf für eine Handvoll nichts. Die ersten Apostel waren so überzeugt von der Realität des Reiches Gottes, dass sie sich sogar freuten, als sie ausgepeitscht, geschlagen und ins Gefängnis geworfen wurden. Auch wenn mit dem Rücken zur Wand gedrückt werden, wegen den Prüfungen, wegen den Tests oder dem Problem, sollten wir uns bewusst machen, dass die Tatsache, dass wir an der Wand stehen, ein Beweis dafür ist, dass wir zu den Kindern Gottes gehören, die auf die Welt von morgen vorbereitet wird. Prüfungen kommen nicht immer in der Form eines plötzlichen, gigantischen Wolkenbruchs. Sie können ein Problem sein, mit dem jeder in seinem eigenen Kopf ringt und das kein anderer Mensch kennt. Sie können uns scheinbar bis zum Äußersten treiben. Wir fragen uns vielleicht, wie lange wir noch durchhalten können. Wir knien nieder, wir beten, wir meditieren, suchen nach einer Antwort, nach einem Ausweg und plötzlich wird uns klar, warum diese Prüfung über uns gekommen ist. Dann sagen wir zu uns selbst, weil wir Söhne und weil wir Töchter Gottes sind, ist es richtig, dass wir geprüft werden. Jakobus 1, Vers 2. Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedenen Anfechtungen geratet. Erinnern wir uns auch an die Worte Petrus in 1. Petrus 2, die Verse 19 bis 21. 1. Petrus 2, Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und es erduldet? Aber wenn ihr um gute Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seine Fußspuren folgt. Jesus sah die Versuchungen in den richtigen Perspektiven. Er hatte sich in seinem Leben nicht fleischlich gewehrt. Er klagte nicht an, er fing keine Diskussionen an und keine Aktionen, um es jemandem vielleicht heimzuzahlen. Er verstand, warum er durch Prüfungen gehen musste, und so ertrug er sie alle. Können auch wir seinem Beispiel folgen und jede Prüfung mit Entschlossenheit und absolutem Gottvertrauen überwinden? Beachten wir Hebräer 12 und lesen wir die Verse 1 bis 4. Hebräer 12, angefangen mit Vers 1. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, eine Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt. Und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den Vers 3, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Machen wir weiter. Halten wir aus. Denken wir an Jesus, der solchen Widerspruch von Sünden, solche Widersacher, solchen Spott, Vorwürfe, solchen Hohn, Schmähungen ertrug. Geschwister, werden wir nicht schwach, wenn unser Geist bis auf die Grenze belastet wird? Werden wir nicht schwach, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen? Gott prüft und schlägt jeden Sohn, den er lieb hat. Das lesen wir im selben Kapitel, Vers 6. Denn wenn der Herr lieb hat, den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Diese Dinge sind notwendig, damit wir Könige, damit wir Priester und Statthalter im Reich Gottes werden und mit Gerechtigkeit, mit Weisheit, mit Barmherzigkeit, und Geduld regieren können. Lesen wir im selben Kapitel Vers 12. Darum richte die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf. Richten wir unsere Gedanken auf die Wahrheit und die Realität des Lebens. Und lassen wir uns nicht von unserem Ziel abbringen und verlieren wir unsere Erbe nicht. Widmen wir unser Leben als lebendiges Opfer für Gottes Werk und bereiten wir uns vor, den zukünftigen, den großen Lohn zu empfangen, den Gott uns geben will.